Während bis vor 100 Jahren Kleidung und andere Textilien ausschließlich aus Naturmaterialien bestanden, gibt es mittlerweile eine unübersehbare Menge an neuen Stoffen. Wir sprechen über die Ursachen und die Folgen dieses Kunstfaserbooms und wie man manchmal schon an der Materialbezeichnung die Qualität eines Stoffes erahnen kann. Hallo und herzlich willkommen zu PAST, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike Rentsch-Bergner. Ich unterstütze Frauen dabei, sich selbst gut passende Kleidung zu nähen, die sie schön und stark macht. Meine Mission ist es, dieses Gefühl der Stärke, der Schönheit und der Zufriedenheit möglichst vielen Frauen zu ermöglichen. Zum Beispiel auch dir. Schön, dass du zuhörst. Bevor es losgeht, noch eine kleine Ankündigung. Am Donnerstag, den 17., veranstalte ich ein kostenloses Webinar, würde man früher sagen. Das darf man heute nicht mehr sagen. Deswegen einen kostenlosen Inspirationstalk zum Thema Schnittanpassung und gute Passform. Und dazu möchte ich dich gerne einladen. Inspirationstalk heißt, ich gebe einen kleinen Input und danach können wir ein wenig plauschen und nett zusammen sein. Du kannst mir Fragen stellen zu meinen Angeboten oder auch sonst so. Vielleicht hast du ja noch irgendwas, was du unbedingt von mir wissen möchtest. Ja, du kannst dich dafür anmelden bereits. Den Link packe ich in die Shownotes und dann sehen wir uns vielleicht am Donnerstag, den 17. um 20.30 Uhr zum Inspirationstalk über Schnittanpassung. Aber jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 81 des PAST-Podcasts von Krafteln. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute habe ich wieder Constanze Derham zu Gast vom Verlag Texte und Textilien, nach der schon verrät, worum es da eigentlich geht. Und wer die letzte Folge, die Episode 80, gehört hat, weiß, dass die ganze achte Staffel des PAST-Podcasts eben in Zusammenarbeit zwischen dem Verlag Texte und Textilien und Krafteln oder genauer gesagt zwischen Constanze und mir passiert. Wir wollen nämlich eine Staffel lang über das wunderbare, spannende Thema Kleidung sprechen und ich freue mich sehr, Constanze, dass du hier bist. Hallo.
Hallo.
Okay, heute in der Episode geht es jetzt tatsächlich darum, woraus Kleidung gemacht wird. Das ist jetzt unser Thema heute und deswegen fangen wir vielleicht an, uns sozusagen diesen Stoff unserer Träume, oh, Karlauer Alarm, einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Woraus wird Kleidung gemacht, Constanze?
Aus Stoff.
Ah, sehr gut. Ja. Das kann möglicherweise auch jede andere Hobbynäherin bestätigen, die ihren Schrank öffnet oder die Schränke im Plural und sagt, da gibt es doch gewisse Vorräte, aus denen ich Kleidung machen kann, meine Stoffvorräte. Ja, aber die Frage ist, ob dann schon mal genauer nachgedacht wird. Und genau über dieses genaue Rangucken wollen wir heute in der Episode sprechen. Woraus wird denn nämlich der Stoff gemacht?
Ja, zunächst einmal aus Garn, gewebt oder gestrickt. Mhm. Und das Garn besteht aus Fasern, die entweder aus der Natur stammen und weiterverarbeitet werden oder die eben in einer Fabrik aus Grundstoffen in einem chemischen Prozess erzeugt werden. Mhm.
Ja, spannend. Wie war das früher? Also wie fing das Ganze an mit dem Stoff? Der war ja nicht schon immer da, sondern der ist tatsächlich erzeugt worden. Ne? Und darüber haben wir ja auch in der vergangenen Episode schon mal gesprochen, dass du gesagt hast, das musste ja auch erstmal rausgefunden werden, wie das gemacht wird. Kannst du da noch mal kurz so ein bisschen zurückgehen, damit wir wissen, wie ist Stoff eigentlich entstanden oder wie haben die an früher Stoff gemacht und aus was?
Ja, die ersten Stoffe bei uns in Europa bestanden im Grunde nur aus Wolle und aus Leinen, weil viele andere Materialien hatte man nicht.
Mhm. Also Wolle von Schafen oder
genau,
aus anderen
Schafwolle? Tieren? Ja, doch hauptsächlich Schafwolle. Mhm. Also man hat sicherlich auch Hasenfelle oder sowas, was man sonst noch hatte, verarbeitet, aber in erster Linie Schafwolle. Und dann kam halt die Leinenverarbeitung. Das war eigentlich im Mittelalter auch einer der am meisten verwendeten Stoffe, weil das eine Pflanze ist, die auch auf sehr schlechten Böden wächst, eigentlich überall in Europa wachsen kann. Und die Verarbeitung ist halt nicht so ganz ohne. Man musste halt diese Pflanze dann ernten, das dann erstmal rotten lassen, dann die Fasern aus den Stängeln herauslösen mit mehreren Prozessen, also über längere Prozesse. Also das dauert dann auch eine Weile, braucht viel Arbeitskraft und diese Fasern dann verspinnen. Und und bei Wolle, da ist man vielleicht noch ein bisschen näher an der Faser dran, weil man ja weiß, die Schafe werden geschoren und dann wird die Wolle sortiert und gekämmt und versponnen.
Das haben wir schon mal gehört. Ich hatte tatsächlich mir nie Gedanken über das Thema Leinen gemacht. Ich glaube, meine Fantasie war so ein bisschen wie, das ist wie Rhabarber und wenn man den schält, sind da so Fäden und daraus wird dann das Garn gemacht oder sowas, aber klingt, als wäre es ein bisschen aufwendiger.
Ja, doch, ist ein bisschen aufwendiger. Die Fasern sind halt in den Stängeln drin und müssen dann von so einem Holzkern und von der praktisch von der Schale getrennt werden. Also bis man da Fasern hat, das braucht schon ein bisschen.
Das heißt, es ist dann so ein Brei oder irgendwie sowas? Und dann wird das
Nee, oder? Also diese Stängel, die lässt man möglichst unversehrt, weil dann hat man auch schön lange Fasern. Ja. Also möglichst nicht zerschneiden, sondern die müssen man erstmal ein bisschen rotten lassen. Also die liegen dann auf den Feldern zum Beispiel, werden mit Wasser besprengt, damit das so ein bisschen rottet und sich diese Fasern rauslösen lassen. Ah. Und dann wird das durch Walzen geführt, wo der Stängel zerbrochen wird, aber ohne dass diese Fasern durchtrennt werden. Und dann lässt sich das nach und nach alles voneinander trennen.
Und das haben die im Mittelalter und so schon gemacht, das ist ja irre, ne?
Ja, das waren relativ
oder auch
einfache.
Früher. Oder auch früher.
Das musste ich jetzt nachgucken, wann die Leinenverarbeitung tatsächlich angefangen hat. Aber es sind relativ simple Technologien, die aber eben sehr viel Arbeitskraft, Arbeitszeit erfordern. Das ist ja auch mit dem Garnspinnen so. Das wurde erst mit so kleinen Handspindeln gemacht und bis dann die Spinnräder erfunden wurden. Und das war unglaublich zeitaufwendig. Mhm. Man muss sich halt vorstellen, dass das auch so eine Frauenarbeit dann war. Und das im Grunde im gesamten Winterhalbjahr, wenn man auf dem Feld also nichts anbauen konnte und die ganze Arbeit, also was Nahrungsmittelanbau und Tierzucht betraf, so ein bisschen geruht hat, dass dann die Frauen wirklich ununterbrochen jeden Abend jeden Tag gesponnen haben, um dieses Garn herzustellen, was dann verwebt werden konnte.
Ja.
Das macht man sich überhaupt keine Vorstellung davon. Man hatte natürlich auch nur sehr wenige Textilien, die man benutzt hat.
Ja, genau. Also wenn das dann so viel Arbeit ist, hat man eben nur dieses eine Hemd, mit dem man dann sein Leben lang oder möglichst lange umhergehen kann. Das heißt, so Pi mal Daumen, die ersten Kleidungsstücke waren aber noch früher. Die waren dann eben aus den Tierhaaren oder wie war das? Oder?
Aus Wolle, ja. Sehr viel aus Wolle.
Ja, das ist total spannend. Also wurde halt so use what you have, ne? Also was in der Gegend sozusagen auch da war, wurde wahrscheinlich dann einfach verarbeitet oder einfach eben nicht, wie wir eben gehört haben. Und die Naturfasern, die dann eben woanders gewachsen sind, wurden dann dort benutzt oder wurden die dann erst später entdeckt, dass man das auch als zu einer Faser machen kann, die dann eben zum Garn wird und dann Stoff wird oder so?
Nee, das war schon bekannt. Also in den Ländern, wo zum Beispiel Baumwolle wächst oder auch wo man Seidenraupen züchten kann, da wurden diese Fasern auch schon sehr, sehr, sehr lange. Also gerade in China, die haben natürlich eine textile Tradition, die noch viel länger zurückreicht als unsere. Und dort wurde das verarbeitet, auch zu einem sehr hohen Standard. Mhm. Bei der Baumwollverarbeitung ist es zum Beispiel so, dass die indische Baumwollverarbeitung eigentlich bis ins 18. Jahrhundert der amerikanischen und der europäischen total überlegen war, technologisch. Also die hatten schon sehr früh Maschinen, mit denen sie diese Fasern ordnen und verspinnen konnten und von den Samen trennen. Und in USA musste das dann erstmal alles so nach und nach verbessert werden, bis man da einen gewissen Standard hatte, den Indien schon lange hatte. Und durch Handelsbeziehungen sind die Stoffe zum Teil sogar nach Europa gekommen. Also bei Textilien, die zum Beispiel im kirchlichen Bereich verwendet wurden, also was Päpste und Kardinäle und so getragen haben, da kann man das manchmal nachweisen, dass solche Stoffe wie Damast wirklich aus dem östlichen Ländern, also Syrien, so die Iran, Persien, die Gegend importiert wurden zum Teil.
Das ist ja total spannend, aber ich glaube, das war ja sowieso viel, dass sozusagen die Reichen konnten dann eben so Importware irgendwie benutzen. Das hat sich ja heute verändert und da sprechen wir auch noch bei einer anderen Episode drüber.
Ja.
Und dass es eben halt auch so Spezialisierungen in den Ländern gab, wo eben bestimmte Rohstoffe vorherrschten oder eben auch die Kenntnis, wie man eben aus diesen Rohstoffen was macht. Ja. Das ist ja schon noch eine stärkere Spezialisierung gewesen, als wir das heute in dieser globalisierten Welt haben. Okay, du hast gesagt, also das waren die Naturfasern. Hatten wir jetzt eigentlich auch schon alle die wichtigen aufgezählt. Es gibt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele mehr, aber das sind so die gängigen. Ne? Also von Baumwolle sprechen wir heute hauptsächlich.
Ja.
Oder das wird am meisten benutzt. Das Leinen hat jetzt gerade in den letzten Jahren auch wieder so eine Mode bekommen. Ne? Das war nie weg, aber es ist jetzt irgendwie ganz besonders wieder da.
Ja, das ist natürlich ziemlich ökologisch, weil es eben auch in kurzen Wegen meistens bei uns angebaut wird in Europa oder vielleicht noch in Osteuropa und wenig Dünger braucht, wenig Pestizide. Mhm. Das ist doch ein relativ natürlicher Stoff. Also mit dem Baumwollanbau überhaupt nicht zu vergleichen, was den Aufwand an Gift und Wasser und so weiter betrifft.
Ja. Jetzt wird ja das immer gegenübergestellt, diese Naturmaterialien oder sowas und dann die Kunst oder Naturfasern und die Kunstfasern. Was hat das damit auf sich?
Naja, bei Naturfasern ist es eben so, dass eine Faser sozusagen schon mehr oder weniger fertig vorhanden ist. Also sei es nun im Leinenstängel oder die Samenhaare der Baumwolle oder das Haar des Schafs oder der Faden, den eine Seidenraupe spinnt, während Kunstfasern eben aus Substanzen künstlich zusammengesetzt werden und eine Faser bilden. Also das ist ein Prozess, der dann eher in einer Chemiefabrik stattfindet.
Genau, so habe ich mir das eben vorgestellt, so im Reagenzglas gemacht werden die Kunstfasern.
Ja, gut, in sehr großen Bottichen, würde ich sagen. Aber im Prinzip stimmt es. Also man hat Grundstoffe, aus denen man Fasern herstellen kann.
Und liege ich richtig damit, dass der Hauptgrundstoff das Erdöl ist?
Also mengenmäßig weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, weil ja im Moment wir so eine unglaubliche Viskosewelle haben. Die Viskose war ja
früher
sehr lange
sozusagen
weg.
Ne? Das ist ja, zur Viskose wollte ich später noch kommen. Aber ich hatte immer gedacht, Kunstfaser ist Plastik gleich Erdöl. Also simple Formel.
Ja, also wenn man Viskose nicht mit als Kunstfaser bezeichnet, dann stimmt das schon so. Also Polyester, Polyamid, Acryl, diese Fasern sind im Grunde Erdölprodukte.
Mhm. Genau, und das war das, was sozusagen auch immer mit Wertung behaftet war in meiner Familie, aber das war ja nicht immer so. Die sind ja aus irgendeinem Grund, sind die ja erfunden worden und populär geworden und vielleicht gehen wir da erst noch mal einen Schritt zurück, bevor wir es bewerten. Was ist denn das eigentlich und warum wurde das erfunden und wer hat es, ne? Also wo kommt das eigentlich her so?
Ja, das war eine Entwicklung des späten 19. Jahrhunderts, als sich die Technologien der Textilverarbeitung einfach auch verbessert haben, als man neue Farbstoffe entwickelt hat und dann auch versucht hat, Fasern aus anderen Stoffen zu gewinnen. Und es hat natürlich gerade bei Polyester, das war auch so eine Kriegserfindung, also das hat im Zweiten Weltkrieg ganz großen Auftrieb bekommen, weil man zum Beispiel Material für Fallschirme brauchte. Die waren zunächst immer aus Seide. Aber das ist natürlich eine endliche Ressource. Man muss diese Seidenraupen füttern und die fressen unheimlich viele Maulbeerblätter und das ist unheimlich langwierig. Und man hat dann zwar eine sehr schön dehnbare und sehr feste, reißfeste Faser, aber es hat einfach seine Grenzen, wenn man das anbauen will sozusagen. Und bei Polyester dachte man natürlich am Anfang, dass man da unendliche Ressourcen an Erdöl hat und man baut eine Riesenfabrik und hat dann da einen beständigen Polyesterausstoß. Das ist nicht davon abhängig, dass erst Raupen wachsen müssen, die dann vielleicht auch mal krank werden oder wo irgendwas anderes passiert, sondern das ist so ein kontrollierter Prozess. Das war natürlich eine große Begeisterung dafür, dass man Fasern immer in der gleichen Qualität ganz exakt industriell herstellen kann.
Ja, das passt ja auch gut zu dieser industriellen Fertigung von Kleidung. Da will man ja auch das dann auch alles bekommen, das Material, ne? Weil es soll ja alles, die Maschinen sollen ja nicht leer laufen und so weiter, ne? Ja, und es soll alles gleich sein und gleich aussehen. Das ist ja so eine Denkart, die sich einfach insgesamt mit der industriellen Revolution einfach so durchgesetzt hat. Und da ist eigentlich konsequent dann sozusagen vom Stoff runterzugehen zur Faser und zu sagen, ja, wir wollen jetzt unabhängig sein von den Raupen, wir wollen unsere eigenen Fasern machen. Und das war aber ursprünglich gar nicht für Kleidung gedacht, sondern als technisches Textil, also für diese Fallschirme oder so gedacht.
Ja, also ich glaube, das war der Grund, warum es so einen großen Entwicklungsschub gegeben hat in den 30er und 40er Jahren, weil man da sehr stark geforscht hat. Also auch die Deutschen haben zu der Zeit sehr stark an Fasern geforscht, weil man auch unabhängig von Importen werden wollte. Das war dann diese Nazi-Ideologie, dass man schon sich auf den Krieg vorbereitet hat und sich überlegt hat, wo brauchen wir Importe und was können wir stattdessen verwenden. Da
Ja,
wurde auch
das ist auch sehr
Kunstwolle und
nachvollziehbar.
alles Mögliche erfunden, damit man eben autonom, also autark, wirtschaftlich autark sich mit Fasern versorgen konnte.
Und dann wurde es aber doch für Klamotten benutzt.
Ja, eben auch aus der Begeisterung heraus, dass das so was Tolles, Modernes war. Also, dass die Hemden aus Nylon, dass man die halt nicht bügeln muss.
Ja, genau, die knitterfreien Hemden. Das habe
Ja.
ich auch schon oft gehört, ja. Das war sozusagen die Erleichterung für die Hausfrau. Der Mann wurde nicht gefragt, ob ihm die gefallen.
Ja, ich glaube, das war auch einfach schick. Also wenn man sieht, mit welcher Begeisterung auch in der Mode der 60er und 70er Jahre Kunstfasern verarbeitet wurden, da sind ja natürlich auch ganz schöne leuchtende Farben möglich. Also diese 70er Jahre Tapetenmuster, so in ganz, ganz kreischbunt oder diese Acrylpullover, die vielleicht die Leute, die so Jahrgang 1900 65 bis 70 sind, als Kinder getragen haben, da erinnert man sich ja vielleicht noch dran, dass dieses Bunte und dieses so quasi unzerstörbare, unempfindliche, das war ja auch was total Tolles zu der
Ja, ich
Zeit.
erinnere mich an meine Zeit in Berlin, als wir immer so Secondhand Abendkleider gekauft haben aus den 60ern und 70ern. Und die waren auch reines Plastik, aber wunderschön.
Ja.
Also schön bunt. Ja, das kann ich gut verstehen. Also es war möglich, eben sozusagen farbenfroher zu gestalten. Und es hat ja auch dieses, ne, Waschen und dann ist es sofort trocken und so weiter, ne? Das ist ja schon auch eine tolle Sache. Ich kann verstehen, dass dann so eine Begeisterung dafür da ist, wenn so eine neue Möglichkeit einfach da ist. Und dann sind sie ja doch in schlechten Ruf gekommen, diese Kunstfasern, ne? Diese
Ja, weil die
erdölhaltigen.
Trageeigenschaften natürlich nicht so toll sind. Also als diese Modernitätsbegeisterung weg war, in den 70ern ging es ja dann auch mehr wieder in Richtung Natur, also so Hippietum und wir bauen unsere Sachen selber an und sowas. Das war ja dann so ein zurückschwingendes Pendel im Grunde, wie es immer ist, dass dann das andere dann wieder mehr geschätzt wird. Da wurde es dann ja nach und nach auch wieder klar, dass es von den Trageeigenschaften her nicht unbedingt das Vorteilhafteste ist und dass diese Nylonhemden eben sehr schnell gelb werden und man da dann auch nichts mehr machen kann, weil das einfach die Faser selbst ist, die vergilbt.
Also wenn ich mich da an meine eigenen Erfahrungen so erinnern kann, dann weiß ich auf der einen Seite, dass es halt schnell müffelte, wenn man irgendwie so Kleidung anhatte, die aus Plastik, sage ich jetzt einfach mal, gemacht wurde. Und dann, ich als Kind der 70er, hatte mit meiner Mutter, die hat das auch so eine Art Distinktionsmerkmal gehabt. Also, dass das sozusagen die Kleidung für die armen Leute sind oder sowas. Also, die hat dann immer schon so darauf gestanden, wir investieren in das Gute, in das Nachhaltige, in das Langlebige oder sowas. Und hat diese Kunstfasern auch immer so als das Billige abgetan. Und ich vermute mal, sie waren auch wirklich billiger, ne? Oder sind billiger oder. Oder war das
Ja.
egal? War das vielleicht nur so ein Vorurteil, was man da so hatte, ne?
Ja, doch, ich versuche mich gerade zu erinnern. Also die ganzen Versandhauskataloge, da war natürlich unfassbar viel Kunstfaser drin in der Zeit. Das stimmt schon. Also es ist natürlich so, dass diese Entwicklung hin zur Kunstfaser auch damit zu tun hat, dass Naturfasern einfach nicht unbegrenzt vorhanden sind und man dann auch vielfach Naturfasern durch Kunstfasern ersetzt hat oder eben zu Fasermischungen übergegangen ist, dann brauchte man von der Naturfaser nicht so viel und konnte das
Das finde ich ein
sozusagen
total
strecken.
interessantes Stichwort mit den Fasermischungen, weil wir tun ja ganz oft so, als hätten wir sozusagen nur das eine oder das andere. Wenn wir aber Kaufkleidung haben, dann finde ich, sieht man sehr häufig, dass eben Fasern auch gemischt werden in einem Kleidungsstück. Das ist nicht immer naturrein, sondern es ist tatsächlich gemischt. Und damit meine ich jetzt nicht den Elastanfaden, der irgendwie beigemischt wird, damit es elastischer wird, sondern dass da vielleicht, weiß ich nicht, 80% Baumwolle und 20% Polyester oder sowas drin sind. Und ist das, um Geld zu sparen, weil es vielleicht billiger ist? Oder gibt es da noch andere Argumente dafür?
Ja, ist es sowohl als auch. Also ich denke tatsächlich, es ist immer noch ein Kostenfaktor.
Das ist meistens sowieso das Wichtigste in
ja, der Produktion. Ja, genau. Aber es macht natürlich Stoffe auch oft ein bisschen haltbarer oder ein bisschen weniger knitteranfällig oder sie fallen etwas gefälliger, etwas fließender. Oder es macht den Faden leichter zu verarbeiten beim Weben. Also das gibt eine Reihe von Gründen, die dafür sprechen, dass man Fasermischungen macht.
Ja, ich habe das auch. Also ich habe lange Zeit, wie gesagt, ich war geprägt von meiner Mutter, die das irgendwie als so nicht so dolle abgetan hat, die Kunstfaser, sondern habe dann festgestellt, dass oftmals gerade diese Mischfasern ganz interessant sind von den Materialeigenschaften her und fing dann an, mich zu wundern, dass es die im Stoffladen entweder selten gab oder dass es nicht immer ausgezeichnet war oder wie auch immer. Wir fingen dann an, in solchen Lagerverkäufen nach solchen Stoffen zu jagen, ne? Bei denen, die so übrig geblieben sind aus der Textilproduktion, da gibt es tatsächlich irgendwie häufiger, ne? Diese Mischfasern.
Ja, wahrscheinlich, weil die Stoffe dann auch direkt für die Kollektionen hergestellt werden. Ja. In Stoffläden gibt es ja oft Stoffe, die nur für Hobbyschneiderinnen hergestellt werden, speziell. Und wahrscheinlich gibt es da viele, die sagen, ich möchte aber nur reine Baumwolle. Und dann bleibt halt das mit 20% Polyester liegen.
Das kann gut sein, ja. Man kann oder es ist, ich habe ja mal früher im Stoffladen gearbeitet, also im Stoffkaufhaus, also im Kaufhaus, in dem es eine Stoffabteilung gab. Und das darf man ja heute gar nicht mehr sagen, aber da hieß dann immer dieser 2D-Mark oder 1D-Mark Tisch, wo dann diese Polyesterstoffe lagen, die nannte dann also mein Chef damals der Türkentisch. Oh. Das wurde also sozusagen speziell für eine bestimmte Zielgruppe, die eben ja vor allen Dingen große Mengen gekauft haben und dann eben entsprechend auch wenig ausgeben konnten oder wollten dafür, wurde das zur Verfügung gestellt. Und die anderen haben es eher liegen lassen, ja.
Ja, wobei man dazu sagen muss, dass heute Polyester auch nicht mehr unbedingt das Polyester ist, was wir noch aus den 80er Jahren kennen. Es gibt ja jetzt diese ganzen Mikrofasern zum Beispiel und diese ganzen Fasern, aus denen Sportbekleidung zum Beispiel gemacht wird. Das ist ja im Grunde auch alles Kunstfaser, die aber so verarbeitet wird, dass sie eben nicht mehr diese Eigenschaften hat, dass sie stark müffelt und irgendwie klatschnass wird und vergilbt und so weiter.
Das ist ja total mysteriös, ne? Also da denke ich ja dann manchmal, ne, manchmal gehe ich da ganz naiv an diese Sachen ran und denke, die bringen das denen bei, dass sie sagen, du musst dann immer den Schweiß von links nach rechts tragen oder sowas. So ist es natürlich nicht, ja, dass da kleine Männchen drin sitzen, die das dann transportieren oder sowas. Aber es ist natürlich schon ein Faszinosum, wenn bei solchen technischen Textilien dann eben draufsteht, lässt das Wasser raus, aber die Luft nicht rein oder irgendwie sowas. Ne? Ja, also, dass es auf der einen Seite so eine Durchlässigkeit gibt und auf der anderen Seite eben nicht, ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln, wie sowas passieren kann, hat aber tatsächlich durch diesen neuen Namen der Mikrofase sozusagen dann einfach, es ist ein neues Produkt geworden, ne? Wurde dann ja gar nicht Polyester oder so genannt, ne?
Ja, genau. Und da gibt es dann Stoffe, die eigentlich alle auch Markennamen haben. Da gibt es dann meistens nur einen Hersteller, der das Verfahren erfunden hat und das dann vielleicht in Lizenz noch an andere Hersteller weitergibt. Aber das sind dann wirklich Stoffe mit ganz klar definierten Eigenschaften. Und dass sie diese Eigenschaften haben, das beginnt tatsächlich auf der Faserebene, weil dann zum Beispiel die Fasern nicht einfach so ein glatten Querschnitt haben. Also man kann sich das so vorstellen, dass so eine Kunstfaser quasi wie so ein Nudelteig durch so ein Sieb gedrückt wird und dann hat man da so eine Faser, wenn man es ganz primitiv macht, also so wie es früher war und jetzt mittlerweile.
Spaghetti-Eis.
Ja, so in der Richtung, aber eben als Faser und das ist dann einfach so ein nicht strukturierter Filamentfaden, der dann auch ziemlich hart ist und nicht so sonderlich angenehm zu tragen. Und mittlerweile sind diese Fäden, die da gepresst werden oder gezogen werden, eben in sich strukturiert. Also haben eben deswegen Mikrofaser diese mikrofeinen Strukturierungen. Also haben so einen Querschnitt wie so ein kleines Maschinenrad oder sie sind innen hohl oder sowas in der Richtung. Und dadurch kommen diese Eigenschaften zustande.
Ja, das ist echt total spannend. Das heißt, wie bei allen diesen Sachen gibt es dann eben immer so Zeiten, wo das gerade ganz in ist und dann wieder hat es sozusagen ein Imageproblem, dann wird es wieder neu erfunden. Ne? So war das mit den Kunstfasern auch, ne? Wurde erst so hochgelobt und war was ganz Spannendes, dann hat es wieder verloren und dann wurde es unter anderem Namen wieder rausgebracht und so. Ist schon sehr clever. Ja. Ich habe vorhin von der Viskose, die habe ich so ein bisschen dich abgewürgt, weil ich persönlich finde das Thema Viskose gerade für Hobbynäherinnen so wahnsinnig spannend, weil es da zum einen diese Irrtümer gibt, die nach und nach sozusagen sich aufklären, aber ja, weil das eben so ein Mischding ist. Kannst du uns das nochmal genauer erklären? Also du hast es bestimmt schon tausendmal erzählt, aber wir wollen es auch nochmal hören. Die Viskose, warum ist das so ein komisches Mischding?
Ja, Viskose ist im Grunde ein Mischding, weil der Grundstoff für Viskose ein natürlicher ist. Das Viskose wird aus Holz aller Art gewonnen, also Fichten, Buchen, Bambus, neuerdings auch Algen und solche Sachen oder Abfälle aus der Baumwollproduktion. Mhm. Also aus Dingen, die Zellulose enthalten, und dann wird halt in einem mehrstufigen Prozess die Zellulose aus diesem Material herausgelöst und in eine verspinnbare Form gebracht, also in eine flüssige Form erstmal. Und daraus werden Fasern entwickelt.
Also das heißt, natürlicher Ursprung, künstliche Bearbeitung.
Ja, genau. Also es ist wirklich nur Zellulose in so einer Viskose drin. Im Grunde auch wie Baumwolle ja aus Zellulose besteht, aber es ist halt über den Umweg, dass man es rauslösen muss aus anderen, aus Holzwerkstoffen. Deswegen steht es so ein bisschen zwischen den Kunstfasern und den Naturfasern.
Naja, man könnte ja sagen, Kunstfaser mit natürlichem Ursprung oder natürlichem Material oder sowas. Ne?
Ja, so wird es meistens gesagt.
Genau wie diese erdölbasierten Kunstfasern einfach so stark das Material verändert wird, damit es eben zum Garn oder sowas dann wird.
Ja.
Genau, und da ist ja tatsächlich dann viel passiert in den letzten Jahren. Die Viskose ist ja ein richtiger Boom irgendwie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten passiert. Und auch, was du eben schon erzählt hast, so diese vielen unterschiedlichen Materialien, die dann eben auch genommen wurden, ne? Also wo dann auch vielleicht nochmal unterschiedliche Materialeigenschaften entstehen oder auch assoziiert werden, ne? Also ich bin letztens voll abgefahren auf Eukalyptus, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich mir dann immer das Pfefferminzgeschmack vorgestellt habe oder
so. Ja, sowas, wahrscheinlich. Ja? Das ist einfach positiv besetzt.
Ja.
Im Grunde hat man einen angenehmeren Eindruck, wenn man sagt, sich vorstellt, mein Stoff besteht aus Eukalyptus, als wenn man denkt, ach, das ist Fichtenholz aus norwegischen Wäldern, plantagenmäßig angebaut. Obwohl das mit diesen Eukalyptus-Plantagen natürlich für die Umwelt auch im Allgemeinen nicht so toll ist, diese Monokulturen.
Ja.
Aber es macht erstmal, also man hat eine bessere Assoziation damit.
Das kann gut sein, ja. Ich hatte mich auch im Verdacht, dass das nicht ganz reflektiert ist, was ich da so gedacht habe. Aber man ist ja dann auch immer wieder Marketingopfer und fährt auf irgendwelche Sachen drauf ab oder sowas. Ich glaube, was ich auch noch damit assoziiere, mit diesen, ich sag mal, alles, was unter Viskose fällt oder diese natürlichen Kunstfasern oder Zellulosefasern oder wie man das jetzt alles genau benennt, ist, dass ich ja denke, im Gegenteil zum Erdöl ist es eben ein nachwachsender Rohstoff. Du hast jetzt gesagt, die Monokultur ist nicht super, aber nachwachsend ist ja immerhin schon mal besser als Erdöl,
ja,
ne?
Ja, das stimmt. Und Tencel zum Beispiel, was es ja jetzt sehr viel gibt, das wird aus Resten der Baumwollproduktion hergestellt, also so ganz, ganz kurze Fasern, die man nicht verspinnen kann so eine Art Staub im Grunde, besserer Staub, den man dann auf die Art noch verwerten kann. Und da das mittlerweile geschlossene Kreisläufe sind, jedenfalls wenn es bei den großen Herstellern hergestellt wird, also auch nicht mehr so viel Wasser verbraucht und die Chemikalien alle wiederverwendet werden, ist das so einigermaßen erträglich, was die Umweltbelastung betrifft. Und es ist vor allem verrottbar, weil man muss sich natürlich immer klar machen, dass diese ganzen Polyester-Sachen, dass das nicht verrottet. Das ist eben wie Plastiktüte, das wird noch Jahrzehnte in der Umwelt sein.
Ja, auch die kleinen Fasern dann im Wasser
werden immer bei uns bleiben. Genau, die Versandhauskatalogmode der 70er.
Ja,
das ist verbrennen, höchstens noch in der Müllverbrennung, aber das ist schwierig.
Du hast es jetzt eben ganz kurz nur gesagt, aber ich finde das ganz wichtig nochmal. Also diese Herstellungsprozess dieser Kunstfasern, auch wenn sie aus natürlichen Rohstoffen gemacht werden, passiert mit Chemikalien, die eben deswegen auch problematisch sind, weil sie möglicherweise irgendwie in den Wasserkreislauf wieder mit reinkommen können. Und das ist ja dann was, was auf den ersten Blick sozusagen nicht ganz klar ist. Aber mir fällt das ein, weil ich das gelesen hatte über dieses Material Cupro, was ich, als ich das erste Mal angefasst habe, ganz bezaubernd fand, weil das hat ja so eine samtige, so eine Pfirsichoberfläche und das fühlte sich irgendwie ganz toll an. Und ich dachte mir, oh ja, da muss ich jetzt unbedingt ein Hemdblusenkleid oder sowas draus nähen. Und dann wurde mir noch während des Nachdenkens der Spaß daran verdorben, dass mir irgendjemand erzählt hatte, Cupro, ganz, ganz böse, weil das eben mit Kupfer gemacht wird und das irgendwie so umweltschädlich ist. Was ist da dran?
Ja, das ist eine Frage, der ich selber noch nachspüre. Es ist tatsächlich so, dass es Cupro gibt es schon ganz lange, seit den 20er Jahren wurde das erfunden und es gab es ungefähr bis in die Anfang der 90er. Und dann wurde, so nach meinen Informationen, die Produktion in Europa sogar verboten, weil das diese Kupferverbindung enthält, die dann damals einfach dann im letzten Arbeitsgang quasi aus dem Stoff rausgespült wurden und dann in die Kanalisation ging. Und dieses neue Cupro, was man jetzt seit ein paar Jahren wieder im Stoffladen findet, da bin ich irgendwie noch nicht zum Schluss gekommen, was jetzt mit dieser Produktion ist. Ob man jetzt sagt, okay, das wird in Indien gemacht und das ist uns egal. Und wir haben es jetzt hier halt im Geschäft. Oder ob es da praktisch neue Produktionsstätten gibt, wo diese Kupferverbindungen dann wieder aufgefangen werden und das ganze Abwasser gereinigt wird. Ja. Also ich weiß es schlichtweg nicht, ob das jetzt immer noch so umweltschädlich ist wie das Cupro, was man bis ungefähr 1995 hatte.
Das weiß ich jetzt auch nur über das Cupro. Gibt es auch noch bei anderen Textilien, wo wir so ein bisschen unsere Umweltwarnglocken anstellen müssen, wo man sagt, das ist jetzt aber nicht so super?
Naja, wenn man da ins Detail geht, dann ist es natürlich bei jeder Textilfaser nicht so super, weil auch Baumwolle, auch als Naturfaser, wir wissen ja alle, wie das mit dem Wasserverbrauch und dem Pestizidbedarf ist und so.
Ich glaube nicht, dass das alle wissen, aber man sollte es immer wieder sagen, ne?
Ja, man sollte es immer wieder sagen, also dass solche Gewässer wie der Aralsee dadurch verschwinden, dass halt Baumwollfelder bewässert werden. Ja, also ich finde es ein schwieriges Thema. Man kann sehr schwer sagen, diese Faser ist besser als jene Faser, weil man immer den gesamten Prozess eigentlich der Herstellung, des Anbaus, der Verarbeitung, der Weiterverarbeitung im Blick behalten muss. Und das ist unheimlich komplex. Da kommen so viele Faktoren rein. Und man ist natürlich.
Und dann auch noch international verknüpft, ne? Also so eine Produktion, also bis so ein Stoff entsteht, reißt ja diese ganzen Grundmaterialien so weiter über mehrere Länder und es wird wirklich in verschiedenen Ländern dann produziert und da angebaut und da produziert und da weiterverarbeitet und so weiter. Das ist echt irre, ne?
Ja, genau. Und man kann das als Verbraucher natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Also man hat ja gar nicht die Informationen und das ist komplex und es kommt halt immer wieder auch darauf an.
Das heißt, als Verbraucherin, wie soll ich sagen, also wir haben ja oftmals so eine Sehnsucht nach den guten Stoffen. So, ne? Es gibt sie immer mehr, ne, wo irgendwo so ein Bio-Label oder sowas drauf ist. Und manchmal ist das eben wie in vielen anderen Themen, dass wir es uns auch so ein bisschen schönreden, nach dem Motto, da steht Bio drauf, dann wird es schon was Gutes sein. Also zum Beispiel, ich habe dann für mich halt auch immer gedacht, naja, wenn das sowas wie Bambus ist, was ein schnell nachwachsender Rohstoff ist, dann kann das eigentlich nur besser sein als Erdöl oder so. Ne? So. Aber de facto ist es so, wir wissen eigentlich relativ wenig.
Ja, so ja, man kann. Gut, man kann bei einem Viskosestoff, wo einem angegeben wird, was der Grundstoff ist und vielleicht auch, wo er hergestellt wird und der eine Zertifizierung hat, kann man schon einigermaßen sicher sein, dass das besser ist als irgendwie so der No-Name-Viskosestoff für 3,50, den man irgendwo aufgabelt.
Ja, aber Preis ist nicht immer.
Nee, leider nicht.
Das wirklich wahre Qualitätsmerkmal. Ich fand das lustig. Ich habe vorhin Polyester gegoogelt und fand es dann spannend, welche Fragen dazu gestellt worden sind. Und es war tatsächlich, die Frage 3 war, ist Polyester ein gutes Material?
Ja, und das kommt halt immer drauf an.
Ja, genau. Es hat mir gut gefallen, diese Frage.
Ja. Und das Gemeine ist halt, dass man das auch, wenn man etwas, einen Stoff kauft, nicht wirklich herausfinden kann. Also man wird es dann vielleicht merken, wenn man ihn länger trägt, wenn man das Kleidungsstück länger trägt oder wenn man das vernäht.
Also du meinst auch bei Pilz zum Beispiel, oder?
Ja, genau. Aber es ist einfach so, wenn man nur den Stoff hat, also und nicht gerade ein Elektronenmikroskop dabei hat, dann sage ich mal, kann man das wirklich nicht entscheiden, ob das ein gutes Material, ein guter Stoff im konkreten Fall ist oder nicht.
Das ist wieder so ein Resultat unserer weltweiten gesellschaftlichen Arbeitsteilung, ne? Dass wir uns darauf verlassen müssen, dass das, was draufsteht, schon irgendwie drin ist und dass das schon irgendwie gut ist oder irgendwie mit dem Preis korreliert, was wir bekommen. Ne? Ja, das ist wirklich interessant. Die Bezeichnungen, die wir da drauf haben, also die sind ja tatsächlich auch nicht ganz so einfach zu verstehen, finde ich. Also wir haben, also Baumwolle heißt immer gleich, aber du hast es eben schon so gesagt, diese Viskosefaser, wenn noch angegeben worden ist, aus welchem Material sie bekommt. Also wir haben da sozusagen noch die Grundfaser manchmal und wir haben den Markennamen, den du eben gesagt hast. Und das muss man sich sozusagen alles auswendig lernen, um zu verstehen, was man da eigentlich in der Hand hat. Oder wie ist das so?
Ja, genau. Oder sich ein Stofflexikon anschaffen und das nachschauen, ne, zum Beispiel.
Bing, die Werbung! Ich kann euch alle das hervorragende Stofflexikon von Constanze empfehlen. Das heißt, sag es nochmal, damit ich nichts Falsches sage.
Stoff und Faden.
Stoff und Faden, genau. Das ist ein Stofflexikon im Handtaschenformat, auch vergleichsweise leicht, also in Grammzahl, um es mitzunehmen, weil das tatsächlich immer so verwirrend ist mit diesen Bezeichnungen. Und die ja sowohl auf Faserebene sind, als eben auch auf dieser Verarbeitungsebene, wo man dann sagt, okay, was ist denn jetzt Wall oder sowas, ne?
Ja,
genau. Deswegen Stoff und Faden, ne?
Genau, wobei in den Kleidungsstücken auf den Etiketten ja tatsächlich die Fasermaterialien draufstehen.
Ja, ganz genau. Aber auch da ist es, sind die ja auch aus anderen Ländern und oftmals sind es Abkürzungen. Also da steht dann irgendwie CO und dann weiß das schlaue Mädchen, dass das Cotton die Abkürzung ist. Ne? Mhm. Aber muss er erstmal drauf kommen. Und bei manchen Abkürzungen weiß ich dann vielleicht nicht, was gemeint ist.
Ja, und es entstehen immer wieder neue Materialien. Das macht es auch nicht so einfach, da den Überblick zu behalten.
Mhm. Ja, genau. Und dann, wie gesagt, was wir eben schon hatten, die Frage der Mischfasern oder der Mischmaterialien. Die das dann natürlich noch schwieriger zu definieren machen, sozusagen. Sind die denn, wenn ich jetzt sowas habe, wie wenn da steht 80%, 20%, ist das dann so, dass da verschiedene Fäden miteinander vermischt werden oder in dem Faden schon unterschiedliche Materialien drin sind?
Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Ah. Da muss man sich den Stoff ein bisschen genauer anschauen. Also das typische Oberhemd, wo ein Polyesteranteil drin ist, da ist ja, hat man ja oft so eine Propylline oder sowas mit 80% Baumwolle, 20% Polyester, da ist das dann schon im Faden vermischt, also beim Spinnen gewissermaßen, dass die Fäden aus beiden Materialien bestehen. Aber
weil manchmal, ja der Faden auch schon aus mehreren Fäden besteht meistens.
Ja, ne? Aus mehreren Fasern, die versponnen werden.
Ja.
Und bei anderen Stoffen, also wenn das so ein manchmal so ein mehrfarbig gewebter Brokat meinetwegen ist, da kann man manchmal erkennen, dass es unterschiedliche, ganz unterschiedliche Fäden sind, die in einem Stoff verwebt sind. Da ist es dann und tatsächlich oft so, dass das getrennt ist nach Materialien. Also dass da.
Also du meinst, wenn das so eine, dieses ganz karierte, diese Leinwandbindung, ne, die so ganz gerade ist, dass vielleicht die Querfäden ein anderes Material sind als die Längsfäden oder so?
Ja, zum Beispiel. Das kommt öfter vor, aber eben auch, wenn das sowas Mustergewebtes ist. Also ich dachte jetzt an diese so ein bisschen asiatisch angehauchten Brokatstoffe. Da sowas in der Richtung. Oder auch manche Mantelstoffe.
Lurex
ist im Grunde so eine Art Plastikfolie. Und das ist dann ja immer nur so 2-3% und das sind dann tatsächlich einzelne Fäden, die reingewebt sind.
Also für die, die jetzt kein Bild zu Lurex haben, das ist ja eigentlich dann so Silber oder Gold oder Kupfer oder
so. Ja, so Glitzerzeugs.
Ne? Genau. Ja, das ist total spannend. Ja. Und ja, eigentlich eine ganz große Chance, ne? Weil der Stoffhersteller oder die Stoffherstellerin ja tatsächlich oder auch in der Textilproduktion dann sagen kann, ich möchte gerne nicht nur einfach nur einen roten Stoff, sondern sich wirklich überlegen kann, aus welchem Material genau das zusammengestellt werden kann. Und wenn es ein großes Unternehmen ist, wird es eben genau dafür dann produziert, bis auf Faserebene runter sozusagen genau das, was sie haben wollen.
Ja, genau.
Nur wir Hobbynäherinnen müssen kriegen, was wir finden.
Ja.
Und dann ist es so, je dubioser die Quelle, umso weniger wissen wir, was es ist.
Ja, genau.
Ja, im normalen Stoffladen ist es ja schon so, dass es dran geschrieben wird, ne, aus was das
ja,
ist.
Ja, das ist, glaube ich, sogar eine Verpflichtung, Textilkennzeichnungsgesetz, dass man ein Etikett haben muss, wo in absteigender Reihenfolge die einzelnen Fasern des Stoffes aufgelistet sind in ihrem Mengenanteil.
Und dann wahrscheinlich wie beim Brot, ne? Wenn es dann unter 3% ist, dann braucht man es nicht mehr angeben, die ganzen
Ja, Fragen, genau, da gibt es auch solche, gibt es auch solche Regelungen.
Ja, ich spreche das deswegen an, weil Konstanze und ich trüffeln gerne nach Stoffen in ungewöhnlichen Quellen, irgendwie auf Märkten oder Restverkäufen oder sowas. Und da ist es tatsächlich dann so, dass das eben nicht immer klar ist, was es ist. Und was ich dann immer besonders gerne mag, ist, wenn Konstanze dann anfängt, die kleinen Stoffstückchen anzuzünden, um rauszufinden, was es sein könnte. Das haben vielleicht die ein oder andere von euch schon mal gehört, die dann bei Konstanze in einem Workshop waren, den ich ja auch schon mit angeboten habe. Das ist immer total spannend, das rauszufinden. Aber so richtig wichtig ist das ja eigentlich oftmals gar nicht, oder? Dass man weiß, was es ist?
Naja, also ich weiß schon gerne, was es ist, aber das bin halt ich. Vielleicht ist es für andere Menschen nicht so wichtig.
Ja, du hast ja mal den Spaß verdorben an einem Mantelstoff, das weiß ich doch genau.
Ja, echt?
ja, den haben wir auch angezündet. Und dann habe ich gesagt, nein, wenn das so ist, wenn das jetzt wirklich so viel Plastik ist, also ich habe gesagt, da ist ein bisschen Plastik drin und dann kam, glaube ich, raus, es ist eigentlich nur Plastik. Und dann hatte ich keine Lust mehr, den Mantel zu nähen, weil ja doch viel Arbeit da drin steckt in so einem Mantel. Und ich dann gedacht habe, wenn das wirklich nur Plastik ist und ich das dann vielleicht gar nicht gerne anziehe, dann rentiert sich das nicht. So.
Ja, eben. Insofern ist es doch eigentlich besser, Bescheid zu wissen.
Am ja, besten ist
vor
dem
gut. Kauf natürlich.
Liegt jetzt unter der Matratze, sodass es kommt.
Oh, war ja, 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 ja. Aber also dazu kann ich noch erzählen, ich habe auf der Handarbeitsmesse mal Stoffe eines Anbieters gesehen, der diese so bunt bedruckte, scheinbar Baumwollstoffe hatte, also erinnerte an Patchwork-Stoffe, war aber 100% Polyester und das war die ganz neue Errungenschaft dieses Händlers oder dieses Herstellers, dass er gesagt hat, ja, er kann jetzt praktisch Stoffe, die sich von Baumwolle im Griff kaum unterscheiden, aus Polyester herstellen. Und das hat mich schon ein bisschen schockiert. Ja. Und von daher werde ich beim Anzünden bleiben, weil das möchte ich eigentlich nicht, dass ich das Gefühl habe.
Aber Kinder, es gibt ja immer diese Sendung, bitte nicht nachmachen so. wenn ihr Stoffe anzündet, dann lasst euch erklären, wie das geht, was ihr dann beachten müsst und macht es vor allen Dingen da, wo nicht die Wohnung abbrennt.
Ja. Über dem Spülbecken am besten.
Und nur ganz kleine Stückchen. Ja, du hast immer so eine Pinzette in der Hand dann dabei, damit man eben nicht sich gleich die Finger verbrennt, weil manche Stoffe ja tatsächlich dann wirklich so wegschnurren, ne? So
und
so
ja, genau.
Ja, genau. Aber das vielleicht nur so am Rande, man muss es nicht immer anzünden, aber das ist ganz interessant und tatsächlich eben für manche Trageeigenschaften oder sowas. Oder auch, dass man sich nicht beim Bügeln ruiniert zum Beispiel, ne? So ein Stoff ist es ja vielleicht auch günstig, dass man weiß, was es ist, damit man das Bügeleisen entsprechend anstellt. Ja. Könnte man denn sagen, dass es sowas gibt wie gute und schlechte Stoffe? Oder gute und schlechte Materialien? Oder ist das zu platt?
Ja, natürlich kann man das sagen. Ich überlege jetzt gerade, inwiefern man das auch in der Praxis dann tatsächlich anwenden kann, dieses Wissen. Also auch bei Baumwollstoffen ist ja nicht jeder Stoff, auch wenn er aus 100% Baumwolle besteht, von gleicher Qualität, weil es einen großen Unterschied macht, wie lang zum Beispiel die Fasern sind, die dabei verarbeitet sind. Also wenn man ganz lange Fasern hat, das sind dann auch bestimmte Baumwollsorten, also zum Beispiel diese Pima-Baumwolle, von der manchmal in Katalogen die Rede ist, das ist so eine Baumwollsorte, die schöne lange Fasern hat. Dann werden die Fäden, die da rausgesponnen sind, natürlich auch viel glatter, weil da nicht so viele Faserenden rausstechen einfach. Und dann ist der Stoff, der da draus gewebt wird, auch viel glatter, ohne dass man irgendwelche chemischen Behandlungen machen muss, damit er bügelfrei ist.
Ah, das stelle ich mir vor, wie wenn Frauen ihre Haare drehen und sagen, ist das Bliss, ne? Dass es dann so aussieht, dass dann diese Haare so rausstehen und das ist natürlich irgendwie kratzig, ne? Und das,
ja, genau.
Und so wäre das bei den kurzen Fasern auch, dass die dann halt irgendwie so ein bisschen rausstehen und deswegen das so unruhig ist, so.
Ja, genau. Und, und eben nicht so schön glatt und weich wird. Und das hat man eigentlich bei jeder Faser. Also zum Beispiel bei Wollstoffen ist es relativ offensichtlich mittlerweile, weil es eigentlich kaum noch Stoffe gibt, wenn man in Kleidung schaut, die tatsächlich das Wollsiegel haben. Da kann man sich vielleicht auch eher aus den 80er Jahren noch dran erinnern, dass die Oma dann irgendwie den Mantel oder die Strickjacke hatte, wo dann so ein Wollsiegelzeichen auf dem Etikett drin war. Und das gibt es eigentlich kaum noch, weil die Wolle, die wir jetzt größtenteils zu Kleidung verarbeitet kaufen können, das ist oft Wolle, die schon mal recycelt wurde.
Ah.
Oder ist es Wolle von Schafen, die geschlachtet wurden und dann eben wurde die Wolle, die an den Fellen hing, nochmal verarbeitet. Also keine Wolle, Schurwolle vom lebenden Schaf. Und das
Ach,
sind
und
alles minderwertige Qualitäten.
Was ich mal so, ich habe da in der Hinsicht wirklich ein fundamentales, großes Halbwissen, dass ich mal irgendwas gelesen hatte von wegen, dass es die Erstschuhe zum Beispiel, also bei den kleinen Lämmchen sozusagen, die sind besonders weich oder sowas und dann bei den alten Schafen wird es dann ein bisschen robuster, dass es daran hängt, aber dass es natürlich dann auch recycelte Wolle oder sowas sein könnte, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, denn das habe ich letztens im Wollladen, also zum Stricken gesehen, dass die sogar dann teurer war, weil das dann recycelte Wolle hieß.
Ah, das ist interessant, jetzt wird das praktisch, was so aus Materialmangel und aus ökonomischen Gründen gemacht wurde, dann auf eine Art wieder aufgewertet. Das finde ich ganz spannend. Das ist ja ein Prozess, den man bei Textilien dann öfter, glaube ich.
Aber das müssen wir nochmal deutlich machen. Das heißt, du sagst wirklich, wir haben einen Materialmangel. Es gibt nicht mehr genügend Fasern?
Bei dem Faserverbrauch ja, doch. Also diese ganze Entwicklung, dass wir fast nur noch Mischgewebe haben.
Ja.
Also es ist extrem schwer, ist tatsächlich reine Naturfaserstoffe zu bekommen. Und also auch gerade in diesem Wollbereich, dass es im Grunde Sachen aus Schurwolle kaum noch gibt, also wenn dann sehr teuer, das ist wirklich eine Tatsache. Also es ist halt auf beiden Enden des Spektrums irgendwie sehr absurd, weil wir haben natürlich auch auf der anderen Seite eine Altkleiderkrise, weil es viel zu viele Altkleider gibt, die überhaupt nicht verwertet werden können und viele Länder schon keine Altkleider mehr importieren.
Naja, klar, ich denke, dass dieser Materialmangel wahrscheinlich eben genau daraus entstanden ist, dass wir viel zu viele Textilien haben, dass wir einfach nicht... Also während wir ganz am Anfang von der Episode von dem einzigen Hemd, was der Mensch hatte, sprachen, haben wir jetzt ja viel zu viele. Und daraus resultiert natürlich das eine oder das andere. Aber auch wenn mir klar ist, dass die Meere überfischt sind, war mir tatsächlich nicht klar, dass wir einen extremen Engpass bei den textilen Fasern haben. Also ich hatte schon mal was gelesen über den hohen Wasserverbrauch bei der Baumwolle, was du eben auch erzählt hattest, dass das sozusagen kritisch ist. Aber dass es zum Beispiel dann nicht genügend Wolle gibt, reine Wolle, so, das war mir nicht klar.
Ja, aber so ist es. Und bei der Baumwolle ist es ähnlich. Wir haben ja auch deswegen jetzt wieder so viel Viskosestoffe, weil man diese Viskose-Grundstoffe, also Bäume, Eukalyptus oder sowas, besser anbauen kann. Und eben vor allem auf Flächen, die für Baumwolle nicht geeignet sind, sei es klimatisch oder sei es vom Wasserverbrauch her.
Ja, das ist ja sowieso meine Hypothese, dass diese Moden dann nicht entstehen, weil irgend so ein Designer gesagt hat, oh, ich finde Viskosestoffe so wunderschön, sondern dass das irgendwelche ökonomischen Gründe haben, wo es hieß, hey Designer, mach mal Entwürfe für Viskose, weil wir haben davon jetzt mehr von.
Genau. Ja, die Baumwollpreise sind unheimlich gestiegen in den letzten Jahren. Ja. Und damit haben wir dann wieder mehr Viskose bekommen. Ja,
und wir gucken uns das irgendwie in den Zeitschriften an und sagen, ah, Viskose finde ich total schön. Habe ich vorher gar nicht gesehen, wie schön das ist. Ja, auf diese ökonomischen Zusammenhänge werden wir auch noch in den weiteren Episoden unserer Podcast-Staffel zu sprechen kommen, weil da hängt ja tatsächlich alles mit allem zusammen. Ich nehme jetzt für heute erstmal mit, dass es manchmal lohnt, genauer hinzuschauen, nicht nur auf das Muster und die Farbe von dem Stoff, sondern tatsächlich genauer hinzuschauen, welche Fasern das sind, weil eben diese Fasern, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber könnte man auch noch ewig reden, verschiedene Eigenschaften haben und aber das kann man ja nachlesen in deinem Materiallexikon Stoff und Faden, von dem wir eben schon gesprochen haben. Und wir haben uns überlegt, dass wir auch noch einen extra machen zu diesem Podcast. Ein kleines Fragen- und Antworten-Webinar, in dem ihr uns Fragen stellen könnt zu der Podcast-Staffel oder zu der Podcast-Episode, die wir heute haben. Wir wollen also ein Webinar machen zu dem Thema, woraus besteht unsere Kleidung, über das, was wir heute gesprochen haben, die Fasern, die Garne und die Stoffe. Und dazu könnt ihr Konstanze und auch mir Fragen stellen am Donnerstag, den 24.06., 6 Monate vor Weihnachten, 20.30 Uhr, also pünktlich zur Bescherung, könnt ihr uns Fragen stellen. Und ich bin gespannt, was ihr uns da vielleicht noch zu erzählen habt, welche Anekdoten ihr habt, welche Fragen ihr habt. Wir versuchen sie alle zu beantworten.
Ja, 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 ja,
sie nickt. Versuchen wir. Ja. Ich kann sie sehen, die Konstanze, ihr könnt sie im Podcast nicht hören. Vielen Dank, Konstanze, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Wir freuen uns nächste Woche dann das Thema Kleidung und Textilien nochmal aus anderer Sichtweise, Perspektive zu beachten. Jetzt merkt ihr euch einfach mal, nächsten Mittwoch gibt es die nächste Podcast-Episode und ihr merkt euch schon mal den Donnerstag, den 24.06. um 20.30 Uhr vor, wo wir ein Webinar machen zum Thema, wie haben wir es gesagt, Stoffe und Fasern so und 20.30 Uhr und wo das ist und wie ihr euch dafür anmelden könnt, das erfahrt ihr über unsere Newsletter oder über unsere Social Media Kanäle. Da werden wir das dann noch veröffentlichen. Huch! So, zum Abschluss trete ich nochmal gegen das Mikrofon. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Ach so, in den Folgennotizen zum Podcast gibt es auch noch die Weblinks zu Konstanzes Ort im Netz, wo ihr sie finden könnt und auch, zu Krafteln und dann eben auch die, findet ihr dann auch den Newsletter und da findet ihr dann auch die Informationen zu dem Webinar am 24.06. um 20.30 Uhr. So, das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich wünsche auch dir eine schöne Woche, Konstanze. Bis bald.